Genauso wie Babsan das letztes Mal gesagt hat, wird es auch einen Gottesdienst, wo ich eure Hilfe ein bisschen brauche, wo ihr ein bisschen interaktiv mit dabei sein dürft. Das ist nur für dich, David. David hatte sich letztes Mal war so, oh nee, mitten nach Gottesdienst. Es tut mir leid, aber ich brauche eure Hilfe, ich brauche, dass ihr ein bisschen dabei seid. Und ehrlich gesagt ist es gar nicht für mich, sondern eigentlich ist es für euch, damit ihr aktiv mit dabei seid, damit ihr das mitnehmt und mitempfangt, was ich euch einfach mitgeben werde. Und es hilft dir persönlich selber, wenn du immer wieder mit dabei bist, mal sagst Amen oder dem einfach zustimmst. Also, seid gerne bereit. Und es wird, ehrlich gesagt, eigentlich ein ganz normaler Gottesdienst, oder? Es wird vielleicht nicht unbedingt deinen Normen entsprechen, aber es wird ein Gottesdienst sein, beziehungsweise, was ist schon eigentlich deine Norm? Jesus sollte doch eigentlich unsere Norm sein, oder? Kleiner Test, Amen. Sehr schön, wir kommen langsam rein. Okay. Am Anfang will ich ja einfach ein bisschen den Raum öffnen, dass wenn du im Laufe der Predigt merkst, hey, irgendeine Sache, die resoniert so in dir und das ist genau vielleicht das, worüber ich die ganze Zeit spreche, das bist eigentlich die ganze Zeit du, dann, hey, nimm dir kurz Zeit, bete einfach darüber und antworte darauf. Es sind nicht einfach nur leere Worte, sondern es sind wirklich geistliche Worte, die hier gesprochen werden und deswegen will ich dich dazu einladen, dass du darauf reagierst, okay? Ich will am Anfang einmal kurz mit einer Geschichte von einer kleinen Story beginnen, von einem Missionseinsatz, den wir letztes Jahr hatten, von der Schule der Weckung und wir sind nach Guatemala ins Gefängnis gegangen. Und wir waren dort eine kleine Truppe und drei Leute von uns sollten predigen und unser Leiter hat uns in dem Gefängnis schon vorgestellt und wir sind in das Gefängnis hereingekommen und ich merkte, boah, der Lobpreis, der war so impulsiv, so richtig schön südamerikanisch, wo richtig einfach, man hat gemerkt, die Leute lieben einfach Jesus. Dann ging es über zum Predigteil und die Leute sind irgendwie so ein bisschen eingeschlafen, saßen nur noch auf ihren Stühlen, hatten die Augen schon teilweise zu. Entweder waren sie im Gebet, das habe ich aber irgendwie nicht gedacht. Ich merkte irgendwie, die Leute waren nicht mehr ganz so mit dabei. Und ich habe gehört, dass wenn du ab und an mal mit so einem kleinen Amen einmal vorbeikommst und rüttelst du die Leute spätestens dann, wenn sie kurz mal eingeschlafen sind, rüttelst du sie dann spätestens mal wieder ein bisschen wach. Und genauso darf es hier auch sein. Und im Laufe der Predigt durfte ich dann, also wir waren zu dritt, jeder hat so einen kleinen Teil gehabt, den er predigen durfte. Und ich durfte dann am Ende nochmal dran und ich merkte, hey, ich muss dort irgendwie, da muss ich ein bisschen was verändern. Und irgendwann ist es ein bisschen ausgeartet, dass ich hinter jedem Satz einen Amen gehangen habe. Aber wenigstens waren die Leute wach und haben was mitgenommen. Es muss nicht so weit hier ausarten, aber mal schauen. Damals habe ich über das Thema Freiheit geredet. Innere Freiheit hört sich ein bisschen gegensätzlich an im Gefängnis, dass ich darüber gesprochen habe. Nur merkte ich, dass die Leute, die im Gefängnis waren, tatsächlich so eine innere Freiheit in sich hatten. Das merkte ich nicht direkt im Gefängnis. Da habe ich einfach nur gedacht, sie sind sehr hingegeben. Aber das merkte ich, als ich wieder aus dem Gefängnis hinauskam. Dort merkte ich, dass Leute irgendwie äußerlich total frei sind, aber innerlich total gebunden sein können. Total eingeengt, wie als wenn sie sich eigene Gefängnisse selber bauen und sich eigens selbst in ein Gefängnis eingeschlossen haben. Und ich merkte, dass einer der Sachen oder einer der Schlüssel, wie wir aus diesen inneren Gefängnissen heraustreten oder wie wir in diese Gefängnisse auch vielleicht hineinkommen, genau das Thema Vergebung ist. Und beziehungsweise wie wir in diesem Gefängnis drinnen bleiben, ist der Punkt von Unvergebenheit. Und darüber will ich heute sprechen, über das Thema Vergebung und Unvergebenheit, damit wir nicht nur äußerlich frei sind, sondern auch innerlich frei sind. Deswegen werde ich kurz am Anfang einmal beten und dann starten wir rein in die Predigt. Jesus, ich danke dir, dass du da bist, dass du jetzt sprichst, ja, dass du mir, Herr, Weisheit gibst zu sprechen, dass du mir weise Worte gibst, aber dass du auch den Boden bereit machst, dass du jede Person gerade empfänglich machst für das, was du sprechen möchtest. Vater, ich bitte dich für deine Gnade an diesem Vormittag. In deinem Namen bete ich. Amen. Amen. Ich werde im Laufe der Predigt einmal über das Thema Vergebung gegenüber anderen reden. Dann werden wir über die Kraft von Wiederherstellung von Vergebung reden. Und am Ende werden wir über das Thema Unvergebenheit bzw. die Konsequenzen reden, wenn du nicht vergibst. Aber Als allerersten Schritt, ich will kurz ein bisschen eine Grundlage setzen, bevor wir überhaupt zum Punkt Vergebung gegenüber anderen kommen, musst du dir in erster Linie selbst vergeben haben. Das ist so das Fundament, worauf ich aufbauen möchte. Und wenn dieser Punkt irgendwie nicht gemacht ist, dann macht ein Großteil meiner Predigt überhaupt gar keinen Sinn. Du musst dir in erster Linie selbst vergeben haben. Sonst stellst du dich irgendwie gegen Gottes Gnade und probierst irgendwie selber noch was an Gottes Gnade hin dran zu hängen, obwohl du es einfach empfangen darfst. Unvergebenheit gegenüber dir selbst kann auch in gewisser Weise Stolz sein. Du denkst, oh ja, ich muss noch irgendwas anstelle von Christus machen. Und Vergebung ist automatisch ein Teil unserer christlichen Identität geworden, als wir Christus angenommen haben. Da wurde uns vergeben. Und du wirst nun nicht mehr durch Fehler definiert, sondern du wirst durch seine Gnade definiert. Jetzt haben wir das Fundament auf jeden Fall schon mal gelegt. Also du musst dir selbst vergeben haben. Dann können wir anderen Menschen vergeben. Vergebe anderen Menschen und dir wird vergeben werden, heißt es so oft in der Bibel. Und für die, die mitblättern in der Bibel, wir können schon einmal Kolosser 3, Vers 13 aufschlagen. Und es ist wie eine Bedingung, es ist wie eine Zusage und eine Verheißung, dass wenn wir anderen Leuten vergeben, dass uns dann auch wiederum selbst vergeben wird. Es ist eine Bedingung, die an uns als Christen gestellt wird. Und wir lesen einmal Kolosser 3, Vers 13. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt ihr auch einander vergeben. Wir sehen hier, das ist eine Grundlage. Es ist eine der wichtigsten Sachen für unsere christliche Gemeinschaft. Unter uns sollte Gnade, sollte Vergebung herrschen. Und du hast als Christ irgendwie auch die Verpflichtung damit bekommen, untereinander zu vergeben. Aber dazu später mehr. Ich will dir noch ein persönliches Beispiel einfach von mir einmal kurz mitgeben. Und es ist eher ein bisschen ein negatives Beispiel, aber ich würde dir den Tipp geben, sei einfach so schlau und lerne aus meinen Fehlern. Ich persönlich war gegenüber einer Person bei uns in der Bibelschule, war ich sehr, sehr herausgefordert, war irgendwie im Laufe der Zeit bin ich auch in gewisser Weise bitter geworden. Und es gab nicht eine große Situation, sondern es gab immer wieder kleine Punkte, wo wir irgendwie so aneinander angeeckt haben und ich war einfach nur noch herausgefordert von der Person. Und wir haben uns im Unterricht ab und an mal gesehen und man sieht sich ja natürlich immer mal wieder im Laufe des Tages. Und ich erwischte mich immer wieder, wie ich merkte, boah nee, ich will gar nicht in der Nähe von dieser Person sein. Und ich weiß gar nicht, was vorher alles genau passiert ist, aber innerlich merkte ich so, boah nee, ich bin so verhärtet, so verbittert und war so herausgefordert. Und es hat sich so wie im Alltag bei mir immer wieder so eingeschlichen und ich wusste gar nicht mehr, wie ich die Person sonst anders sehen könnte. Und dann wurde ich herausgefordert, ich sollte nach vorne kommen und sollte dort für die ganze Klasse für jemanden beten, ich sollte Gott nach dem Eindruck fragen und für jemanden beten. Und ich merkte, wie ich genau für diese Person beten sollte. Ich dachte mir innerlich, oh nee, ich habe da gar keine Lust drauf, ich möchte das eigentlich gar nicht, suchte nach irgendeiner anderen Person, aber es blieb genau bei der Person und ich merkte, ich soll für diese Person beten und es war ein recht simples Gebet. Ich habe sie ermutigt, im Sommer einfach dran zu bleiben an der Beziehung zu Jesus, habe ein paar Sachen zu ihr einfach zugesprochen und sie ermutigt. Und nachher kann ich dir eins sagen, es hat sich innerlich in mir so verändert. Als ich das aussprach, sprach ich auf einmal wieder das aus, was Gott über sie dachte. Was Gott über seine geliebte Tochter dachte. Nur ich hatte irgendwie so vor meinen geistlichen Augen so einen Filter auf, dass ich gar nicht mehr gesehen habe, was Gott eigentlich über sie denkt. Und es war für mich so erschreckend zu sehen, wie schnell das auf einmal sich bei mir im Alltag eingeschlichen hat, aber es war so gut zu sehen, wie sich das wieder verändert hat. Du musst die Geschehnisse, all das, was passiert ist, das will ich und muss ich nicht unbedingt gutheißen, aber wozu ich dich einladen will, ist, dass du Gott an die Sachen dran lässt, dass du ihm diese Sachen übergibst und genauso einfach abgibst. Ich hätte da vorne auch stehen können und mir irgendeine andere Person aussuchen können und es wäre bestimmt auch vielleicht gut gewesen, aber ich merkte, dass wenn ich Gott an diese Sachen dran lasse, dass dann wirkliche Veränderung kommt. Amen. Come on, ihr werdet langsam warm. Kommen wir zur Kraft von Vergebung, beziehungsweise zum Thema Wiederherstellung. Und ich will über das in Matthäus 18, Vers 21 bis 35, wollen wir uns gleich anschauen. Und dort sehen wir in dem Kapitel zuvor, dass ja Jesus verschiedene Gleichnisse erzählt. Die Jünger stellen ein paar Fragen und er antwortet immer in verschiedenen Gleichnissen. In dem Kapitel fängt es an, dass er darüber spricht, wer der Größte im Reich der Himmel ist, Warnung vor Verführung zur Sünde und das Gleichnis vom verlorenen Schaf, das kennen wir alle, wo er 99 hinter sich lässt, um das eine zu suchen, um Zurechtweisung und Gebet in der Gemeinde. Und dann zu dem Gleichnis, wo ich eigentlich darüber sprechen möchte, ist das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht. Und warum spricht Jesus jetzt eigentlich in Gleichnissen? Hätte er nicht einfach klar sein können und sagen können, ja, darum geht's, so ist es und nehmt es an? Nicht unbedingt, weil das Reich Gottes ist so viel größer. Das Reich Gottes ist so viel schöner, es ist so viel herrlicher, es ist so viel größer, als dass wir das mit unseren eigenen limitierten Worten beschreiben können. Und deswegen nutzt Jesus Gleichnisse, damit wir als seine Jünger ihn mehr und mehr verstehen können, damit wir mehr und mehr verstehen können, wie das Reich Gottes eigentlich so funktioniert. Und es ist wie ein Schatten, wie ein Abbild von dem, wie Gott eigentlich ist. Wir können ihn nicht hundertprozentig sehen, aber wir sehen in gewisser Weise seinen Schatten und können uns den anschauen und können davon lernen. Und dazu will ich euch heute einladen und mich auch selber heute einladen, dass wir von diesem Abbild einfach lernen, von diesem Gleichnis lernen. Dass wir diese geistlichen Wahrheiten aufnehmen und die uns wiederum näher zu Jesus bringen. Das Gleichnis vom unbarmherzigen Knecht, Matthäus 18, Vers 21 bis 35. Da wandte sich Petrus an Jesus und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er immer wieder gegen mich sündigt? Siebenmal? Warum fragt er siebenmal? Also ich werde gleich immer wieder so ein bisschen noch was dazu sagen, zu den einzelnen Versen, und dann werden wir uns das nachher nochmal ein bisschen im Detail anschauen. Warum fragt er nach siebenmal? Zum damaligen Zeitpunkt war es recht typisch, dass man bis zu dreimal vergeben hat. Die Rabbiner, die Gelehrten, die Schriftgelehrten zur damaligen Zeit haben immer gesagt, ja, wir lernen, dass man dreimal vergibt. Warum? Weil es im Alten Testament eine Stelle gibt, wo Gott dreimal vergeben hat und danach geurteilt hat. Und Jesus kommt aber, beziehungsweise Petrus kommt schon und fragt siebenmal. Er ist schon eigentlich viel großzügiger. Aber Jesus sagt im nächsten Vers, nein. Jesus gab ihm zur Antwort nicht bis zu siebenmal, sondern bis zu 77-mal. Und es sprengt nochmal den Rahmen und zeigt auf, dass wir eigentlich viel, viel mehr vergeben sollen, dass wir viel, viel mehr vergeben können. Und die Zahl 7 steht hier nicht unbedingt genau, dass du abgezählt bis 7-mal vergeben sollst, sondern für symbolisch gesehen, für Ganzheitlichkeit, also für das Ganze. 7 ist immer die Zahl der Fülle, des Ganzen, des Allgemeinen. Und wir sehen hier, dass du, also sinnbildlich gesprochen, ganz vergeben sollst, dass du vollständig vergeben sollst und dass du dazu befähigt bist, alles zu vergeben. Wir sehen also, es sind unzählige Male, die wir vergeben können, die wir vergeben sollen und wozu wir fähig sind. Weiter geht's in Vers 23. Darum hört dieses Gleichnis, jetzt geht es erst richtig mit dem Gleichnis los. Denn mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der mit den Dienern, die seine Güter verwalten, abrechnen wollte. Gleich zu Beginn brachte man ihm einen von ihnen vor ihn, der ihm 10.000 Talente schuldete. 10.000 Talente war, wir haben das letztes Mal, hat das Babs dann ausgerechnet, wie viel allein ein Talent an Schuld war. Und es war eine unglaublich hohe Schuld. Und jetzt wird es nochmal übertroffen und wir haben 10.000 Talente. Also eine unglaublich, unglaublich hohe Schuld, die du in deinem ganzen Leben nie hättest zurückzahlen können. Eine Schuld, wofür du alles hättest verkaufen müssen, dein Leben lang noch arbeiten müsstest und wahrscheinlich immer noch nicht die Hälfte abgezahlt hättest. Also eine unglaublich hohe Schuld, die ihm später vergeben wird. Das erinnert uns irgendwie an Jesus, oder? Vers 25. Und weil er nicht zahlen konnte, befahl der Herr, ihm und seine Frau und Kinder und seinen ganzen Besitz zu verkaufen und mit dem Erlös die Schuld zu begleichen. Wir sehen immer wieder in der Bibel, dass Schuld beglichen werden muss. Und genau so wird hier auch gehandelt. Und es war damals typisch, dass man, wenn man die Schuld nicht zahlen konnte, dass man Sklave der Person wurde. Es war damals gängige Praxis und deswegen ist es nur, um für dich das so ein bisschen einzuordnen, warum das dort so steht. Vers 26. Der Mann warf sich aber nieder und bat auf seinen Knien, habe Geduld mit mir, ich will dir alles zurückbezahlen. Der Diener wird aber, wenn wir ehrlich sind, ihm nie alles zurückzahlen können. Diese Schuld ist eigentlich viel zu groß. Er wird es nie hinbekommen, in seinem ganzen Leben durch seine eigene Arbeit alles bezahlen zu können. Das wird er in seinem ganzen Leben nie schaffen. Vers 27, da hatte der Herr Mitleid und mit seinem Diener. Er ließ ihn frei und auch seine Schuld. Ist es nicht ein Bild von unglaublicher Großzügigkeit, von richtiger Barmherzigkeit, ja von Vergebung Gottes gegenüber uns als Menschen, die eigentlich sündig gewesen sind und es eigentlich überhaupt nicht verdient hätten, diese Schuld gar nicht bezahlen könnten, aber er uns trotzdem einfach nur vergibt. Doch kaum war der Mann zur Tür hinausgegangen, da traf er einen anderen Diener, der ihm 100 Denare schuldig war. Er packte ihn an der Kehle, würgte ihn und sagte, bezahle mir, was du schuldig bist. Um das für dich ein bisschen einordnen zu können im Vergleich zu den 10.000 Talenten, 100 Denare waren ungefähr 3 Monatsgehälter, 3 Monatslöhne. Und es ist keine unerhebliche Menge, das kannst du auf jeden Fall irgendwie zurückzahlen und es wäre in gewisser Weise irgendwie möglich gewesen. Nur wir sehen, dass der Herr dass er gewürgt wurde und ihm alles zurückzahlen musste. Da warf der Mann sich vor ihm nieder, fleht ihn an, habe Geduld mit mir und ich will es dir zurückzahlen. Das ist genau dasselbe, was er gerade dem König vorher auch gefragt hatte. Er aber wollte nicht darauf eingehen, sondern ließ ihn auf der Stelle ins Gefängnis werfen, wo er lange bleiben sollte, bis er die Schuld zurückgezahlt hatte. Als die anderen Diener sahen, waren sie entsetzt. Sie gingen zu ihrem Herrn und berichteten ihm alles. Wir sehen, dass, wie in diesem Gleichnis, dass eine fehlende Bereitschaft, anderen Leuten zu vergeben, dort merken die Mitgläubigen, unsere Geschwister, unsere Brüder, unsere Geschwister in der Gemeinde, die merken das und für die wird es zum Anstoß, für sie wird es zur Herausforderung und sie sind damit nicht okay. Warum? Weil sie ein gesundes Verständnis von Gnade haben. Doch am meisten beleidigen wir dadurch tatsächlich den Herrn, der ihm gerade alles erlassen hat. Es ist irgendwie einfach nur noch unrational, in diesem Moment nicht zu vergeben. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm, du böser Mensch, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich angefleht hast. Hättest du da nicht mit einem anderen Diener nicht auch Erbarmen haben müssen, so wie ich Erbarmen mit dir hatte? Und voller Zorn übergab ihm der Herr den Folterknechten, bis er an ihn alles zurückgezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen hart, dass das dort mit den Folterknechten und so weiter steht, aber das wäre die eigentliche Strafe gewesen. Das ist die damalig angemessene Strafe gewesen, wenn du hättest nicht deine Schuld zurückzahlen können. Und wir sehen in diesem Gleichnis, dass der König ist beispielsweise ist vergleichbar mit Gott. Straft Gott hier? Nein. Würde ich sagen, nicht unbedingt, weil er ist ein heilig und gerechter Gott und dadurch kann er es nicht tolerieren, dass diese Sünde, all das, was dort gerade passiert ist, dass es irgendwie stattfinden kann. Es ist wie zwei Magneten, die sich voneinander abstoßen. Weil Gott heilig und gerecht ist, hält er immer Abstand zur Sünde und reagiert darauf mit Zorn. Für uns ist das ein bisschen vielleicht unverständlich, aber ich will dir ein anderes Beispiel geben. Stell dir vor, ein Kind, ein kleines minderjähriges Kind, irgendwie kann sich noch nicht wirklich helfen, es wird irgendwie sexuell belästigt. Da sind wir alle, boah, nee, das ist viel zu viel, das ist offensichtlich falsch, das ist offensichtlich klar, da muss doch irgendwas vorgefallen sein, das ist irgendwie alles nicht richtig. Aber wenn wir jetzt was anderes haben, einen anderen Fall, irgendwie eine andere Sünde, da sind wir auf einmal so, ja, das ist doch irgendwie okay, das ist irgendwie gerechtfertigt. Aber Gott ist heilig und gerecht und dadurch unterscheidet er auch nicht unter Sünde oder in Sünde und deswegen behandelt er jede Sünde gleich. Und deswegen reagiert er dort in gewisser Weise mit Zorn und deswegen ist diese Strafe im Verhältnis auch angemessen. Und zum letzten Vers, so wird mein Vater im Himmel jeden von euch behandeln, der seinem Bruder nicht von Herzen vergibt. Wir können hier eine Sache aus diesem letzten Vers noch lernen und das ist, dass wir ernsthaft vergeben müssen. Vergebung muss nicht nur einfach so etwas Philosophisches sein, was du mal gehört hast, sondern es muss von Herzen kommen. Es muss aufrichtig sein. Ja, es muss von deinem Innersten kommen und du musst es wirklich selber zu 100% wollen. Aber jetzt haben wir das ganze Gleichnis durchgegangen, aber warum ist Vergebung eigentlich so vorteilhaft? Was bringt es uns? Ich will dir ein paar Punkte nennen und das erste ist, dass du Wiederherstellung in den Beziehungen siehst. In Beziehungen zu Gott, in Beziehungen, wie wir es am Anfang, ganz am Anfang hatten, zu dir selbst, aber auch in Beziehung zu anderen. Es stellt dich einfach wieder her und es bringt dich an den Ort, wo du eigentlich sein solltest. Es heilt all deine emotionalen Wunden und Vergebung ist oftmals der erste Schritt, den wir gehen müssen, damit wir innerlich Heilung empfangen. Wenn wir so aufgebracht sind, müssen wir manchmal erstmal einen Schritt zurückgehen und vergeben und dann kann erst innere Heilung stattfinden. Vergebung bringt uns Freiheit von Schmerzen aus der Vergangenheit. Vielleicht kennt ihr das oder auf mich bezogen vielleicht. Ich in diesem Moment war, es gab vielleicht Situationen, die zwischen dieser Person und mir vom Anfang, wo es ein bisschen herausfordernd war und wo ich mich vielleicht nicht richtig gehandelt habe. Es kann bestimmt sein. Aber ich bin immer noch an diesem Punkt, wo ich schmerzhaft war und frustriert war, bin ich irgendwie stehen geblieben. Die andere Person ist aber schon längst weitergegangen. Und ich bin immer noch an diesem Punkt von Herausforderungen in der Vergangenheit, in dem Schmerz eigentlich irgendwie stehen geblieben. Und genau das Gegenteil macht Vergebung. Sie holt uns wieder an den Ort, wo Schmerzen aus der Vergangenheit aufgearbeitet werden können. Und den letzten Punkt, den ich mir rausgesucht habe, war, dass Vergebung und Wiederherstellung auch neue Möglichkeiten gibt. Es gibt uns neue Wege und es zeigt uns wieder neues Leben auf. Es führt uns eigentlich wieder zurück in so eine Lebendigkeit, in so eine Blüte des Lebens. Okay, wir wollen Richtung zum Thema Unvergebenheit ein bisschen mehr kommen. Seid ihr noch da? Seid ihr noch mit mir? Seid ihr noch? Wunderbar. Amen. Come on. Ich will dir sagen, dass durch Vergebung wir alle befähigt sind. Hier auf Erden, all das, was passiert, alles, was passieren wird und all das, was schon passiert ist, zu vergeben. Und es ist herausfordernd, aber du bist dazu befähigt. Warum? Ich will es dir nochmal ein bisschen aufzeigen. Wenn du nicht vergibst, wird dir nicht vergeben werden. Das hatten wir am Anfang. Und jetzt sagst du vielleicht, oh, das ist so hart und das ist so herausfordernd, aber das darf es auch in gewisser Weise sein und du darfst kurz einmal diese Spannung kurz aushalten. Ich will es dir ein bisschen mehr erklären. Guck mal, wir haben einen Gott, wir haben Jesus, der für uns, als wir noch einmal Sünder waren, der für uns gestorben ist. Weißt du, wir waren beladen, voll mit Schuld. Wir hätten es eigentlich überhaupt nicht verdient. Wir hatten 10.000 Talente Schuld. Und er, also Jesus, ist für uns gestorben. Warum? Weil er kein bisschen Schuld hatte, weil er diese Schuld begleichen konnte. Und er ist stellvertretend für uns gestorben. Er ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Er hat all die Schuld von uns auf sich genommen. Und ist stellvertretend für uns gestorben. Dieses Werk am Kreuz ist das, was uns dazu bereit macht und befähigt, in jeder Situation zu vergeben. Wir dürfen vergeben, warum? Weil er uns das vorgemacht hat. Weil Jesus uns das vorgemacht hat und weil er unser Vorbild ist und wir dadurch auch wiederum befähigt sind, dasselbe zu tun. Stell dir mal vor, ich habe es gerade schon angedeutet, 100 Denare zu vergeben, hört sich vielleicht noch viel an. Aber wenn du das in einem Kontext siehst von, dir wurden 10.000 Talente, es ist nochmal eine ganz andere Skalierung. Es ist so, so viel mehr Schuld, die dir eigentlich schon bereits vergeben wurde. Dann bist du auch dazu irgendwie befähigt, in verhältnismäßig, wenn du es mal im Verhältnis betrachtest, diesen kleinen Betrag doch zu vergeben, oder? Aber kommen wir dazu, was passiert, wenn du eigentlich nicht vergibst. Dazu, für die, die mitblättern, in Hebräer 12, Vers 15, das wollen wir uns gleich anschauen. Wenn du nicht vergibst, merkst du, wenn du ganz ehrlich bist und mal kurz in dich gehst, da ist Bitterkeit, Wut und Groll, all diese Sachen, die wachsen in dir. Wenn du ganz ehrlich bist, diese Sachen wachsen unkontrolliert in dir und genau das ist das, was die Bibel in Hebräer als bittere Wurzel beschreibt. Unvergebenheit wird dann irgendwie zur Gewohnheit und es wird wie so eine Negativspirale, dass wenn du einmal angefangen hast, nicht zu vergeben, ja, warum solltest du dann in der nächsten Situation nicht vergeben? Es klingt doch irgendwie dann logisch, es ist irgendwie plausibel und es ist wie, als wenn es so ein negativer Lifestyle wäre, dass du auf einmal anfängst, nicht zu vergeben. Es ist wie, als wenn eine Negativspirale anfängt und irgendwann musst du da aber ausbrechen. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Jetzt kommt es, worauf ich hinaus möchte. Lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Wir hatten das gerade in dem Gleichnis, wo die Mitknechte auf einmal dann zum König gegangen sind und gesagt haben, hey, da ist doch irgendwas faul, da ist irgendwas nicht gut. Und die Mitknechte sahen dieses Unrecht, was passiert ist, und sie waren wiederum betrübt, was der andere Knecht getan hat. Und ich will dir sagen, dass Bitterkeit oftmals, ihr könnt mir bestimmt zustimmen, aber oftmals siehst du bittere Menschen so, so schnell und merkst es so, so schnell, wenn du anfängst, mit bitteren Leuten zu reden. Es ist wie, als wenn du eine bittere Wurzel so 10 Kilometer gegen den Wind riechst. Es ist so offensichtlich. Bittere Menschen verlieren so, so schnell kulturell und gesellschaftlich an Ansehen. Du vertraust ihnen irgendwie nicht mehr. Und genau dasselbe ist auch irgendwie mit dem Knecht passiert, oder? Unvergebenheit zerstört unser Leben eigentlich viel zu schnell, dass wir nicht dagegen vorgehen. Wir müssen dagegen vorgehen. Und dieser Punkt von Verbittertheit, dieser Punkt von, ja, ich bin irgendwie so grollig, das ist in unserer Gesellschaft so kulturell irgendwie anerkannt und es ist so okay. Ich kann, wenn ich euch kurz frage, ich glaube, ihr habt auf dem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Kita, irgendwo, wo auch immer ihr unterwegs seid, im Freundeskreis, könnt ihr mir bestimmt eine Person nennen, die einfach nur in Bitterkeit ist und wo du einfach nur darauf wartest, irgendeine schlechte Reaktion zurückzubekommen. Und das merkt man und das ist unangenehm. Und deswegen will ich dich dazu einladen, nicht an diesem Punkt hängen zu bleiben, sondern dich verändern zu lassen. Es ist irgendwie so kulturell so normal geworden, verbittert zu sein. Aber damit werden wir heute aufhören. Und das Spannende ist, dass es immer wieder Gründe gibt, warum es irgendwie plausibel ist, dass du verbittert bist. Weil die andere Person hat ja vielleicht einen Fehler gemacht. Es ist ja eigentlich die andere Person, die Fehler gemacht hat. Aber wenn, stell dir vor, eine andere Person hat einen Fehler gemacht und du verunreinigst dich da nur noch selbst durch, du gehst, nimmst wie ansatzweise diesen Fehler, den die Person gemacht hat und stülpst den selbst über dich. Das macht irgendwie nicht wirklich Sinn, oder? Stell dir vor, Unvergebenheit und Bitterkeit ist es wie, als wenn du Gift trinken würdest, aber wartest, dass die Person neben dir dadurch Schaden erleidet. Und erwartest, dass die Person stirbt. Aber die Person war vielleicht sogar mal schuldig, aber jetzt lädst du selber Schuld auf dich. Ich brauche kurz einmal eine freiwillige Person, die mit mir nach vorne kommt, um das einmal ein bisschen zu veranschaulichen. Wer hat Lust, wer möchte mit nach vorne kommen? Ja? Okay. Du musst nicht viel machen. Stell dir vor, eine fiktive Situation, die wird nicht so vorkommen. Das glaube ich, weil ich ihn so erkenne und weiß, dass er gerecht lebt. Stell dir vor, du hast vor meiner Familie, vor meinen Freunden, es ist wie gesagt fiktiv, hast du schlecht über mich geredet, hast du richtig über mich abgelästert, bist richtig über mich hergefallen und hattest vielleicht gar nicht so böse Intentionen, aber wolltest den anderen das einfach mal mitteilen, dass ich irgendwie doch so ein bisschen doof bin und dementsprechend bin ich halt sauer auf dich. Also das könnt ihr in gewisser Weise vielleicht nachvollziehen und ich konfrontiere dich und frage so, hey, warum hast du es gemacht? Was soll das eigentlich? Und du gibst so ein bisschen so zur Antwort, ja, es tut mir leid, irgendwie Entschuldigung und was auch immer und probierst das so ein bisschen zurechtzustellen und am Ende sagst du, ja, ich vergebe dir. Lass einmal kurz machen.
Ich vergebe dir.
Ja.
Nicht du vergibst mir.
Nee, du, anders. Einmal, dass du mir vergibst, oder? Doch, du vergibst mir. Noch weiß er nämlich nicht, dass ich irgendwie bitter ihm gegenüber bin, weil noch sehen wir ja, dass er ist irgendwie über mich, über meine Freunde oder sowas hergegangen und noch ist das, in Anführungszeichen, das Problem, die Schuld in gewisser Weise bei ihm. Deswegen sagst du, ich vergebe dir. Du darfst einfach sagen, ich vergebe dir.
Okay, ich vergebe dir.
Und ich nehme das so ein bisschen, irgendwie so ein bisschen grummelig, nehme ich das so ein bisschen an, bin so, ja, okay, ich weiß, Vergebung, das soll ich irgendwie machen. Und im Laufe der Zeit merke ich jetzt aber, boah, nee, das fordert mich echt heraus. Dieser Punkt, ja, er hat mir vielleicht gesagt, er hat mir vergeben, aber ich merke mit meinen Freunden, mit der Familie, da ist es irgendwie jetzt total schwierig geworden, weil er so einen Keil zwischen uns getrieben hat. Und ich merke so, nee, mit Hans-Jörg, da will ich eigentlich gar keinen Kontakt mehr haben. Das ist irgendwie nur noch so doof, das ist herausfordernd und jedes Mal, wenn ich ihn sehe, dann bin ich so, nee, will ich nicht. Und dann sehen wir uns nach 2 Wochen wieder und ich merke so, boah, nee, ich will nicht mehr wirklich neben dir sein, ich will nicht mehr einfach mit dir reden und so weiter. Und ich merke, hey, ich bin eigentlich innerlich bitter geworden. Es muss gar nicht vielleicht in dem Moment passieren, weil, habt ihr es gesehen, als er über meine Familie hergegangen ist, lag das Problem noch bei ihm, aber dann im Laufe der Zeit ist das Problem wie zu mir selber rübergekommen. Danke dir, kannst dich wieder hinsetzen. Habt ihr es gemerkt? Am Anfang lag das Problem bei ihm und dann ist es immer mehr und mehr zu mir zurückgekommen. Es ist immer mehr und mehr auf mich gekommen. Und ihr seht, dass dieses Problem, das hat sich im Laufe der Zeit so entwickelt. Und ein Punkt, den ich auch gemerkt habe, ist, dass Bitterkeit, es bindet dich irgendwie an die Sachen, die schon in der Vergangenheit lagen. Hans-Jörg hätte schon an dem Punkt sein können, wo er schon längst über dieses Problem hinweg ist. Er hat sich vielleicht sogar gewundert, warum ich jetzt schon wieder so distanziert bin, weil er hat ja gesagt, er hat mir vergeben. Ich bin aber total noch distanziert und bin die ganze Zeit auf Abstand. Und es ist wie, als wenn ich das Problem noch weiter herauszögere oder weiter noch verlängere. Und deswegen will ich dich einladen, gib Bitterkeit in diesem Bereich keine Chance, denn es kann deine Probleme verlängern. Und wenn du nicht wirklich vergibst, ist es manchmal echt so, dass du dadurch den Konflikt nur noch länger am Laufen hältst, als es eigentlich müsste. Du läufst sonst nur noch unnötig weiter in inneren Schmerzen, in inneren Herausforderungen, aber du hättest auch einfach Gnade walten lassen. Du hättest schon einfach loslassen können. Und ich habe es am Anfang schon mal ein bisschen erwähnt, Vergebung bringt uns oftmals an einen Ort, wo erstmal innere Heilung möglich ist. Es positioniert uns erst wieder, wenn wir auf mein Beispiel ganz am Anfang zurückkommen, wo ich gegenüber meiner Schwester in der Bibelschule sehr herausgefordert war. Es hat mir erstmal wieder die Augen geöffnet und den Weg bereitet, dass ich innerlich heilen kann. Und ohne Vergebung gibt es wie keine innere Heilung. Du musst erstmal diesen ersten Schritt gegangen sein und dadurch öffnest du den Weg für innere Heilung. Ich will dich fragen, woran kann man eigentlich sehen, dass du so wirklich vergeben hast? Oder dass es nicht nur ein philosophisches Konzept ist von, ja, ich habe das mal gehört, ich soll mal vergeben. Und was ist dein, am Ende des Tages dein Beweis dafür? Wie kannst du es mir offen irgendwie zeigen, dass du mal vergeben hast? Und ich will dir sagen, dass wenn deine Handlungen es nicht in gewisser Weise widergespiegelt haben, dann darfst du ehrlich gesagt noch ein bisschen daran arbeiten. Du solltest mir irgendwie vorzeigen können, der und der Person, mit der habe ich letztens gesprochen und der durfte ich einfach vergeben, weil ich gemerkt habe, innerlich habe ich so viel Gräuel in mir gegen die Person. Du solltest mir etwas vorzeigen können. Du musst nichts leisten, aber es sollte so weit in dir gereift sein, dass du automatisch dadurch Früchte trägst. Und ich will dich auch noch dazu einladen, dass du darauf verzichtest, auf dein angebliches Recht, das du hast, dass du darauf verzichtest und Gnade herrschen lässt, Gnade walten lässt. Wahre Vergebung muss immer irgendwie praktisch werden. Und ich will dir auch noch mitgeben, dass außerhalb von Vergebung gibt es irgendwie keine wirkliche Freiheit. Wir haben so eine unglaubliche Macht bei uns in der eigenen Hand, zu vergeben oder nicht zu vergeben. Und ich will dir auch noch sagen, dass dein Level an Vergebung gleichzeitig gleichgestellt ist mit dem Level an Freiheit. Deswegen merkte ich, dass diese Leute im Gefängnis so unglaublich frei waren, aber wir draußen manchmal irgendwie doch innerlich so gebunden waren. Und die Leute im Gefängnis waren, ehrlich gesagt, die haben so viel Freiheit in sich getragen. Warum? Weil sie wussten und verstanden haben, dass Jesus Christus für sie gestorben ist, dass sie eigentlich mal schuldig waren, aber dass ihnen vergeben wurde und dass sie Gerechtigkeit und Vergebung in Jesus gefunden haben. Bitterkeit hingegen ist wie so ein Gefängnis. Es hält uns gefangen, aber wir schließen uns tatsächlich meist selber in dieses Gefängnis ein. Wir wollen irgendwie, ehrlich gesagt, manchmal selber in diesem Gefängnis leben. Warum? Weil es sich doch irgendwie so richtig anfühlt, weil es doch wir ein Recht dazu hätten. Und das hast du nicht mehr. Bitterkeit ist wie ein Nebel, der uns nicht mehr klar denken lässt. Ich habe nicht mehr gesunde Gedanken, gute Gedanken über meine Schwester finden können. Und Verletzung, es ist keine negative Prophezeiung, was jetzt kommt. Aber Verletzung ist unabdingbar. Und es wird irgendwie immer wieder kommen. Dort, wo wir mit Menschen zusammen sind, dort wirst du immer wieder herausgefordert sein. Aber die Frage ist, wie reagierst du darauf? Wie gehst du damit um? Ist dein erster Gedanke, ich vergebe? Oder muss es erst bei dem anderen beginnen, damit es bei mir beginnen kann? Vergebung will ich dir sagen, es beginnt bei dir. Du bist persönlich für dich selbst verantwortlich. Du bist für deine eigene emotionale Gesundheit verantwortlich. Und für unsere seelische, emotionale und geistliche Gesundheit ist es so, so unglaublich essentiell, dass wir einander vergeben. Und wir haben bei uns in der Gemeinde diesen Leitspruch von, wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Aber ich will dir sagen, wir vergeben auch. Warum? Weil er uns zuerst vergeben hat. Wenn du jetzt merkst, hey, diese Punkte haben mich irgendwie in gewisser Weise angesprochen, ich merke so, hey, da ist irgendwas, das kann vielleicht ich gewesen sein. Dann machen wir jetzt was, wonach du dich am wenigsten sehnst. Und das ist, dass wir dort mit Freude und einfach mit Leichtigkeit hineingehen werden. Das ist wahrscheinlich das, wenn du an eine Person denkst, boah, der muss dich eigentlich vergeben. Das ist das, wonach du dich wahrscheinlich am wenigsten sehnst. Aber was uns wieder an einen Ort bringt, wo wir dankbar für eine Person sind und wo wir wieder das sehen, was Jesus am Ende des Tages über diese Person denkt. Und ich will, dass wir wie an diesen Ort zurückkommen von Dankbarkeit und dass Dankbarkeit den Platz für all unseren Gräuel und all die negativen Gedanken, die wir uns in uns haben, dass Dankbarkeit das ersetzt. Und wir können jetzt schon dankbar sein. Warum? Weil wir wissen, dass Jesus uns vergeben wird. Dass all das, was wir tun, dass es uns vergeben wird. Egal, was es ist. Und ich will, dass du jetzt gerade einmal persönlich ein bisschen konkret wirst. Wenn es dir hilft oder wenn du magst, mach gerne einmal deine Augen zu und frag dich kurz selber. Gibt es jemanden, den ich innerlich vergeben muss? Ist es ein Elternteil, sind es irgendwie Freunde, sind es deine Ex-Beziehung oder bist es vielleicht sogar du selbst? Ich will dir sagen, dass heute der Tag ist, um loszulassen. Wenn du jemanden gefunden hast, dann sag das vielleicht für dich selber kurz einmal ganz innerlich, ganz leise, es muss eine eigene Entscheidung für dich selbst sein. Dann sag, ich lass los. Und du darfst loslassen, anstatt an deinem Recht zu beharren, Recht zu haben. Als du Christ geworden bist, kann ich dir ganz ehrlich sagen, da hast du dieses Recht verloren. Du hast dieses Recht abgegeben. Du hast vielleicht das Kleingedruckte nicht gelesen. Aber versetz dich mal gedanklich an den Ort, wo du der Knecht bist, dem gerade 10.000 Talente vergeben wurden. Und du bist gerade dabei, 10.000 Talente vergeben wurden. Und du darfst gerade 100 Denare, was verhältnismäßig so gering ist, vergeben. Vergebung ist nicht etwas, was für schwache Menschen ist, sondern es zeigt, dass du eine innerliche Stärke hast, dass du dich über deine Gefühle stellst und es zeigt deine übernatürliche Stärke. Und ich kann mir nur vorstellen, wie sehr sich der Herr darüber freut, wenn wir anderen, wenn wir unseren Geschwistern, wenn wir uns einfach nur vergeben. Zum Abschluss der Predigt möchte ich noch, dass du ein, zwei Sachen mitnimmst. Und das ist, wir werden das so machen, dass ich die Sachen kurz vorsage und dann darfst du es einfach mir nachsprechen, wie als wenn es Deklarationen wären, als wenn du es über deinem Leben aussprichst. Und das Erste ist, ich brauche eure Hilfe, ist, dass Vergebung macht Spaß. Nochmal, Vergebung macht Spaß. Amen, come on. Ich vergebe heute. Warum? Weil ich frei sein will. Sehr schön, wenigstens einer mal mit. Ich bin dazu befähigt, alles zu vergeben. Weil das Werk am Kreuz mich dazu ausrüstet. Vergebung ist kein Zeichen von Schwäche. Vergebung ist übernatürlich stark. Ja, und damit möchte ich schließen und damit möchte ich enden und will sagen, dass du dazu befähigt bist. Ja, dass du es schaffen kannst. Und ich will persönlich für dich beten, dass dort, wo du jetzt gerade vielleicht am Ende gemerkt hast, da ist eine Person, der ich vergeben möchte, dass es praktisch wird. Ja, Herr, komm du gerade und zeig du jede einzelne Person auf, wo sie vergeben darf. Wo sie sich vielleicht sogar selbst vergeben darf. Ja, in der Predigtvorbereitung hatte ich oft den Eindruck, dass hier Leute vielleicht sind, die sich irgendwie selber vergeben dürfen. Wo der Punkt 1 dich vielleicht schon so sehr herausgefordert hat. Da ist gerade eine Einladung für dich, dir selbst zu vergeben und zu wissen, dass du gerecht bist. Zu wissen, ja, dass du vor Jesus treten kannst, dass er dich nicht ablehnen will und ablehnen wird. Sondern dass er dich annehmen wird. Dass er, egal wie hoch deine Schuld ist, ja, dass er dich annimmt, weil er dich liebt und er sich nach seinem Sohn und seiner Tochter sehnt. In deinem Namen, Jesus. Amen.